Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 16. Mai. Heute mit den folgenden Themen.
Gerade bei Migrantinnen, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, dort ist es umso schwieriger. Die trauen sich nicht zur Polizei zu gehen, wenn sie ein Problem haben, weil sie da Angst haben, selber kriminalisiert zu werden oder ausgeschafft zu werden.
Immer mehr Migrantinnen wenden sich als Opfer von Menschenhandel an Fachstellen. Die Unterstützung von Seiten der Behörden ist aber oft ungenügend. Dann.
Aber ich glaube, die Situation ist derart verfahren, aus der Perspektive der palästinensischen Bevölkerung in Gaza derart verzweifelt sogar, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis eine nächste Eskalation und ein nächster Gewaltausbruch stattfindet.
Eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts ist einmal mehr in weite Ferne gerückt und doch gäbe es auf beiden Seiten noch Chancen, sagen Palästina-Experten. Und
ich will keine Krankheit warten, ich will keine Krankenschwester sehen, ich will nie einen Rollator anlangen, ich will nie gepflegt werden. Es kann sein, dass es ein paar Jahre zu früh ist, aber ich bleibe dabei, lieber früher als später, mit 70 ist genug und dann gehe.
Darf jemand einfach so entscheiden, aus dem Leben zu gehen? Und wie geht man mit einer solchen Ankündigung um? Diese und andere Fragen wirft der Dokumentarfilm «Das Leben vor dem Tod» des Berner Filmemachers Gregor Frey auf. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Salim Staubli für uns recherchiert.
In der Berner Altstadt soll es künftig nicht mehr möglich sein, Wohnungen für eine kurze Zeit an Gäste zu vermieten. Das schreibt der Berner Gemeinderat in einer entsprechenden Mitteilung. Er ist der Ansicht, dass der Wohnraum in der Stadt Bern primär der ständig anwesenden Bevölkerung zur Verfügung stehen sollte. Handlungsbedarf besteht dabei vor allem in der Altstadt, wo es in den letzten Jahren vermehrt Angebote für temporäres Wohnen gab. Heute Vormittag startete in Bellinzona der Prozess gegen drei Führungsmitglieder des Islamischen Zentralrats der Schweiz. Den drei Verdächtigen wird vorgeworfen, gleich mehrere terrorverherrlichende Videos produziert und veröffentlicht zu haben. Im Prozess geht es nun um die Frage, ob es sich dabei um Journalismus oder doch um Propaganda handelt. Sollten sie verurteilt werden, drohen den drei Beschuldigten bis zu 5 Jahre Haft. Die definitive Urteilsverkündigung erfolgt übernächste Woche. Die österreichische Justiz hat Anklage erhoben gegen die sogenannte Identitäre Bewegung Österreich. Konkret müssen sich die Führer der mutmaßlich rechtsextremen Bewegung wegen Verhetzung vor Gericht verantworten. Ausschlaggebend war laut der Staatsanwaltschaft unter anderem ein Video, das äußerst islamfeindliche Parolen enthält. Die Identitäre Bewegung ist in mehreren europäischen Ländern aktiv, darunter auch in Deutschland, wo die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Im griechischen Patras hat die Polizei bei einer Grossrazzia versucht, untergetauchte Migrantinnen und Migranten aufzuspüren. Dabei seien wohl mehr als 600 Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Das schreibt die Tageszeitung Neues Deutschland. Aus Polizeikreisen wurde bestätigt, dass sich die Verhafteten dabei nicht zur Wehr gesetzt hätten. Die Hafenstadt Patras gilt seit Jahren als eine Drehscheibe für die illegalisierte Migration von Griechenland nach Italien. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un droht damit, das geplante Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump platzen zu lassen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Nordkoreas gehen dem Regime die Forderungen der USA zu weit. Donald Trump verlangt von Nordkorea, dass es sein derzeitig bestehendes Atomwaffenarsenal aufgibt. Im Gegenzug dazu bieten die USA dem diktatorisch regierten Land feste Handelsbeziehungen an. Das Säbelrasseln zeigt, dass ein Treffen zwischen den beiden Machthabern nicht zwingend erfolgreich verlaufen muss. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es oft wechselnd bis stark bewölkt. Am Nachmittag kommt es zeitweise zu kurzen Schauern oder sogar Gewittern. Die Temperatur bewegt sich tagsüber bei ca. 17 Grad. Am Freitag ist es dann zunächst noch bewölkt. Im Verlauf des Nachmittags wird es dann vorübergehend freundlicher, dies bei Temperaturen von bis zu 20 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schweiz kümmere sich zu wenig um Opfer von Frauenhandel. Das sagt die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIS. In ihrem Jahresbericht, welcher am Montag veröffentlicht wurde, erhebt die FIS Vorwürfe gegen die Behörden. Zu restriktiv würden Migrationsgesetze angewendet, zu wenig Schutzunterkünfte den Betroffenen angeboten. Vor allem die Zahl der betroffenen Frauen, welche sich noch in einem Asylverfahren befänden, sei im letzten Jahr markant gestiegen. Kathrin Hiss wollte von FIS-Vertreterin Rebecca Angelini wissen, wie diese Entwicklung zu erklären sei.
Ich denke, das liegt zum einen daran, dass im Asylbereich bei den Asylschaffenden, die an der Front arbeiten und in Kontakt kommen könnten mit Betroffenen vom Menschenhandel, dass dort einfach eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Man hat die Leute ausgebildet, man hat viel auch jetzt in den Medien über das Thema lesen können und die Asylschaffenden, die sind einfach sensibilisierter gegenüber dem Thema, also erkennen Betroffene eher als noch vor ein paar Jahren. Und dann, denke ich, kommt aber schon auch dazu, dass die Fluchtrouten nach Europa immer gefährlicher werden. Es gibt immer weniger Möglichkeiten für flüchtende Menschen nach Europa zu fliehen. Und das macht die flüchtenden Menschen ausbeutbarer. Das heißt, sie schaffen das eigentlich gar nicht mehr, ohne sich auf Drittpersonen einzulassen. Und das können dann eben auch Menschenhändler sein, die die flüchtenden Menschen ausbeuten. Und so ist die Gefahr auch wirklich gestiegen in den letzten Jahren, halt auf der Route nach Europa Opfer von Menschenhandel zu werden.
Die Gründe, warum sich mehr Frauen im Asylverfahren an die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIS wenden, sind also vielfältig. Auf der einen Seite die vermehrte Sensibilisierung auf das Thema Menschenhandel hier in der Schweiz, auf der anderen Seite aber auch die Folgen der Abschottung Europas, welche zu mehr Gewalt und Ausbeutung auf den Fluchtrouten führt und somit zu mehr Opfern, welche in der Schweiz Unterstützung suchen. Die Fachstelle FIS berät Asylsuchende und andere Migrantinnen, welche Opfer von Gewalt und Ausbeutung wurden oder immer noch sind. Dabei sind rund ein Viertel der Betroffenen, welche sich an die FIS wenden, Sexarbeiterinnen. Diese befinden sich oft in einer sehr prekären Situation.
Die Behörden haben in den letzten Jahren vermehrt das Sexgewerbe zu regulieren versucht. Das heißt, es gibt immer mehr behördliche Auflagen, die die Frauen erfüllen müssen, um legal in der Sexarbeit tätig sein zu können. Und das sind Hürden, die sind so komplex und so hoch, dass sie von vielen nicht genommen werden können. Das heißt, viele Migrantinnen rutschen dadurch in die Illegalität und arbeiten dann im Untergrund. Und dort sind sie natürlich viel verletzlicher, werden eher von Gewalt und Ausbeutung betroffen und es ist dann auch schwieriger, dort Unterstützung und Hilfe zu suchen. Und gerade bei Migrantinnen, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, dort ist es umso schwieriger. Die trauen sich nicht zur Polizei zu gehen, wenn sie ein Problem haben, weil sie da Angst haben, selber kriminalisiert zu werden oder ausgeschafft zu werden.
Zu wenig Schutz und Unterstützung erhielten Opfer von Frauenhandel in der Schweiz. So also die Kritik von Seiten der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIS. Der Föderalismus in der Schweiz mache es umso schwerer, den Frauen Hilfe zukommen zu lassen. In manchen Kantonen sei der Zugang zu Beratung viel leichter, andere seien hingegen kaum auf das Thema sensibilisiert.
Alles, was die Strafverfolgung und den Opferschutz betrifft, wird in den Kantonen geregelt. Dafür sind die Kantone zuständig. Und es ist eine große Herausforderung mit unserem föderalistischen System, dort einheitliche Standards zu erhalten. Das heißt, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Kantonen. Es gibt Kantone, dort besteht der politische Wille, etwas im Bereich Menschenhandel zu unternehmen, dort diese Straftat zu bekämpfen und die Opfer zu schützen. Dort werden Polizisten mit Ressourcen ausgestattet, sie werden ausgebildet, sensibilisiert im Bereich Menschenhandel, sie erhalten einen Ermittlungsauftrag und ermitteln proaktiv beispielsweise im Sexgewerbe und versuchen herauszufinden, in welcher Situation befinden sich die Frauen, gibt es Betroffene vom Menschenhandel, wenn sie Opfer identifizieren, weisen sie den spezialisierten Opferschutzstellen zu und in diesen Kantonen gibt es dann auch Strafverfahren, die Täter kommen hinter Gitter, die Opfer werden geschützt und dann gibt es andere Kantone, wo überhaupt kein politischer Wille da ist, wo das Problem nicht gesehen wird, wo keine Ressourcen in die Hand genommen werden. Und das heißt im Prinzip, es ist immer noch Glück oder Pech für ein Opfer, in welchem Kanton das sie ausgebeutet worden ist, ob sie dann Hilfe, Unterstützung etc. erhält. Und das kann nicht sein. Also wir fordern dort ganz klar verbindliche Standards, die die Kantone einhalten müssen, um einfach dort eine Rechtssicherheit und eine Rechtsgleichheit auch herzustellen bei den Betroffenen.
Vor allem aber für Opfer von Menschenhandel, welche sich noch im Asylverfahren befinden, ist die Situation oft äußerst schwierig. Sie erhalten kaum Schutz oder Unterstützung, da solche Szenarien nicht in die bürokratischen Abläufe eines Asylverfahrens passen würden und keine Gelder vorhanden seien.
Und dazu kommt gerade im Dublin-Verfahren, dass die Fristen so kurz sind, dass die Betroffenen häufig ausgeschafft werden, bevor wir genau abklären können, was genau passiert ist. Also wurden die Frauen ausgebeutet, auch in der Schweiz? Sind sie hier Opfer einer Straftat geworden? Wo, in welchem Kanton, was ist vorgefallen? Und bevor wir sie schützen können, sind sie schon ausgeschafft. Und auch dort fordern wir ganz klar von der Schweiz, dass sie Verantwortung übernimmt, dass sie sich zuständig erklärt für die Asylverfahren, wenn Verdacht da ist auf Menschenhandel.
Sagt Rebecca Angelini. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FITZ. Mehr Infos zu dieser Organisation gibt's online unter fitz-info.ch.
Rebe Info.
Später in dieser Sendung wird's morbid. Morbid geht es ja auch oft in den Songs von Mark Lanegan zu und her. Mark Lanegan, derjenige US-amerikanische Sänger, der selber dem Tod ja schon das eine oder andere Mal von der Schippe gesprungen ist. Hier zu hören mit Gravedigger Song. Through my heart flows sleep, and the dog heavy rain. Where the gravedigger song. Blanc. Je t'aime, maman, comme j'aime blanc.
Rabe-Info. Mindestens 60 Tote und wohl mehr als 2.500 Verletzte hat der neueste Konflikt im palästinensischen Gazastreifen bislang gefordert. Also so viele wie seit dem letzten Gazakrieg vor 4 Jahren nicht mehr. Israelische Soldaten eröffneten am Montag das Feuer, nachdem es zu Massenprotesten an den palästinensischen Grenzzäunen gekommen war. Grund für die Ausschreitungen war die Verlegung der neuen US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Die radikale Palästinenservereinigung Hamas wirft US-Präsident Donald Trump vor, die Eskalation gezielt provoziert zu haben. Trump selbst sowie der israelische Ministerpräsident Netanyahu bestreiten die Vorwürfe und sprachen gar von einem großen Tag für Israel. Salim Stabli berichtet.
Die erneute Eskalation im Gazastreifen ist ein besonders harter Schlag für die politische Stabilität im Nahen Osten. Denn während den letzten Jahren sah es tatsächlich danach aus, als wäre so etwas wie Frieden zwischen Israel und Palästina vielleicht doch noch möglich. Dafür gesprochen haben beispielsweise auch die Annäherungsversuche zwischen Israel und Saudi-Arabien. Der saudische Prinz Salman sprach vor rund einem Monat gar von einer existenziellen Daseinsberechtigung Israels. Nach den neuesten Ereignissen forderte der türkische Präsident Erdogan am Montag, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel aber überdenken soll. Der Palästina-Experte Roland Dittli von Swisspeace geht jedoch davon aus, dass die Beziehungen sogar bestehen bleiben.
Ich glaube, Saudi-Arabien hat sich ganz klar hinter die Achse von den USA und aber auch Israel gereiht. Also es gibt diese Zweiteilung in der Region, dieses Gerangel um die Vormachtstellung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien hat da ganz klar die Schützenhilfe auch von den USA erhalten. Ich denke nicht, dass jetzt da ein Aufruf seitens Präsident Erdogans die saudische Regierung unter einen speziellen Druck bringen würde. Dazu ist diese Gruppierung zu eng verbunden miteinander und hat zu starke gemeinsame Interessen, die sie in dieser Region verfolgen.
Die Annäherung zwischen einem muslimisch geprägten Land wie Saudi-Arabien und Israel hat aber auch innerhalb der palästinensischen Bevölkerung zu Spannungen geführt. Bereits seit längerem sind die beiden stärksten politischen Gruppierungen, die Fatah im Westjordanland und die Hamas im Gazastreifen, gespalten. Nun stellt sich also die Frage, ob sich die palästinensischen Gruppierungen durch den erneuten Konflikt im Gazastreifen möglicherweise wieder stärker miteinander solidarisieren.
Ja, dieses interne Verhältnis zwischen der Fatah und der Hamas oder zwischen der Westbank, Jerusalem und Gaza, das ist eines der großen Probleme, die die palästinensische Bevölkerung sich gegenüber sieht. Ich denke schon, dass kurzfristig diese Tragödie der 60 Toten und über 2.400 oder je nach Quelle 2.700 Verletzten das Potenzial hat, dass sie sich kurzfristig tatsächlich etwas annähern, dass diese Solidaritätsbotschaften untereinander wieder etwas gestärkt sind. Ich denke auch, ein positiver Effekt auf dieser Ebene könnte sein, dass Präsident Abbas sicherlich nicht weitere Zwangsmaßnahmen erlassen wird gegenüber Gaza, etwas, was er ja viele Male angekündigt hat. Das heißt, kurzfristig, denke ich, besteht dieses Potenzial, mittel- bis längerfristig bin ich eher skeptisch. Da Veränderung, positive Veränderung, glaube ich, findet erst statt, wenn es auch zu einem personellen Wechsel gekommen ist, besonders auf der Seite der Fatah und der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah.
Die Differenzen zwischen den Palästinensergruppierungen waren nach der neuesten Eskalation von Anfang Woche jedoch noch kein großes Thema. Gemeinsam forderten palästinensische Menschenrechtsgruppen die UNO dazu auf, zumindest unbewaffnete palästinensische Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Roland Dittli von Swisspeace geht jedoch nicht davon aus, dass eine solche Intervention tatsächlich zustande kommt.
Ich denke, in der UNO werden viele diesen Aufruf aufnehmen und versuchen durchzusetzen. Richtig durchsetzbar wäre es nur mit einer Sicherheitsratsresolution. Und die, glaube ich, können wir nicht erwarten. Da wird die USA alles tun, um ihre alliierte Regierung in Israel davor zu schützen. Andere, der Menschenrechtsbeauftragte oder der Menschenrechtsrat, werden das denke ich, realistischerweise aufnehmen, was in der Konsequenz in der Praxis aber kaum Auswirkungen haben wird.
Der erneute Konflikt im Gazastreifen war für die Friedensbemühungen im Nahen Osten ein herber Rückschlag. Bleibt also einmal mehr die Frage, wie es denn nun weitergehen soll zwischen Israel und Palästina.
Im näheren Nahostkonflikt, also im Konflikt zwischen Palästinensern und Israel, werden wir wenig Verbesserungen sehen. Also das würde mich schon fast überraschen. Es ist generell natürlich schwierig vorherzusehen. Veränderungen können auch sehr schnell eintreten. Ich denke aber, die Fronten sind derart verhärtet mit dieser Allianz zwischen Präsident Trump und Präsident Netanyahu auf der einen Seite, auf der anderen Seite einer palästinensischen Bevölkerung und den palästinensischen Parteien, die derart tiefgehend gespalten sind, dass sie der israelischen Seite fast nichts entgegenhalten können. Auf der regionalen Ebene würde ich sagen, auch da sind die Entwicklungen wahrscheinlich nicht vielversprechend, wenn man an Syrien denkt, wenn man an Jemen denkt, wenn man an das Auflösung des Atomabkommens denkt von seitens der USA, stehen die Zeichen doch eher auf weitere Konflikte und vielleicht sogar noch weitere Eskalationen.
Das sagt Roland Dittli, er ist Leiter im Palästina-Programm der Organisation Swiss Peace.
Radio Info. Kultur.
Eigentlich wollte der Vater einen Film über sein Dorf und das Verhältnis der Deutschen mit der italienischen Schweiz drehen. Weil Papa aber kein Profi in Sachen Film ist, fragte er den Sohnemann für Unterstützung an. Herausgekommen ist bei dieser Kollaboration nun tatsächlich ein Film, wenn auch über eine ganz andere Thematik. Der Berner Filmemacher Gregor Frey hat über einen Zeitraum von 3 Jahren seinen Vater Goffredo, vor allem aber auch dessen Nachbarn Armin mit der Kamera begleitet. Armin hat angekündigt, mit 70 aus dem Leben scheiden zu wollen. Darf jemand einfach so entscheiden zu sterben? Was soll man dazu sagen und wie geht man mit so einer solchen Ankündigung um? Es sind Fragen wie diese, welche Gregor Frey mit seinem Dokumentarfilm «Das Leben vor dem Tod» aufwirft. Ich habe mir «Das Leben vor dem Tod» angeschaut und mich ausgiebig mit dem Filmemacher über sein Werk unterhalten.
Ich wollte keine Krankheit erwarten, ich wollte keine Krankenschwester sehen, ich wollte nie einen Rollator anlangen, ich wollte nie gepflegt werden. Ich komme Vögel über, wenn ich nur an diese Vorstellungen denke. Ich will nie in ein Altersheim. Es kann sein, dass es ein paar Jahre zu früh ist, aber es ist eigentlich für alle bloß ein Gewinn. Der Sozialstaat muss nichts zahlen, die Versicherungskasse muss nichts zahlen, meine Frau muss nichts zahlen, wenn ich ein bisschen früher gehe. Und ich habe da eine rigide Haltung, die niemand mit mir muss teilen. Ich weiss nicht, ob sie gut ist, das ist dahingestellt. Aber ich bleibe dabei, lieber früher als später. Mit 70 ist genug. Und dann geh.
Armin ist einer der Protagonisten im Film «Das Leben vor dem Tod» des Berner Filmemachers Gregor Frey. Armins angekündigter Suizid bewegt. Vor allem auch Armins Nachbarn Goffredo Frey, genannt Cody. Cody und Armin wohnen beide in einem verlassenen Dorf in Tessin. Armin alleine in einer grossen Villa. Cody renoviert gerade sein baufälliges Haus und bastelt an experimenteller Kunst. Und dann habe sein Vater diesen Film drehen wollen, sagt Codys Sohn, Filmemacher Gregor Frey.
Ursprünglich wollte eigentlich mein Vater einen Film machen. Einfach in diesem Dörfli, in diesem Kumjaska, in diesem Blenjotal. Und zwar wäre das nicht unbedingt thematisch präziser Film gewesen, sondern einfach so ein Film. Einfach über das Leben dort oben, aber auch ein bisschen über die Geschichte von diesem Dorf. Und allerhand hat das auch reinkommen in den Film. Und ich war sehr, sehr abweisend gewesen, aber der doch irgendwie ein bisschen hellhöriger geworden, als er von seinem Nachbarn hat erzählen und der Tatsache, dass sich der mit 70 aus dem Leben befördern.
Es gibt wenige in meinem Leben, wo ich so überzeugt bin davon, wie dass ich den Entscheid gefällt habe, dass er zu mir passt, dass ich eisern gewillt bin, den durchzuziehen, dass mich nichts mehr verlockt, nach 70 weiterzuleben, für was. 70 ist genug. Ja, da bin ich sicher. Das hat etwas Befreiendes.
Armins Freund und Nachbar Godi hat allerdings eine liebe Mühe mit Armins Ankündigung.
Nein, ich habe das Gefühl, es ist nicht ein ganzer Freitod in dem Sinn. Es ist nicht so frei, wie es aussieht. Oder? Es ist nicht so heldisch, wie es aussieht. Es kaufen das nicht alles ab. Und da ist im Untergrund wuchert. Und mit dem Tod macht es sich irgendwo zu einfach.
Darf jemand einfach sterben? Was soll man dazu sagen? Und wie gehen wir damit um, wenn jemand seinen Tod ankündigt? Es sind Fragen wie diese, welche das Leben vor dem Tod aufwirft.
Beim Armin sind wirklich einfach ganz viele verschiedene Kriterien erfüllt. So Faktoren, die einfach seine Handlung ein bisschen plausibler machen oder ein bisschen nachvollziehbar und vor allem auch weniger kritisierbar. Tatsächlich, dass er kein Kind hat, scheitert die auch seine gesundheitliche Situation. Der ist jetzt vielleicht auch nicht der eine, der einfach sowieso immer noch glücklich ist und überall das Gute drin sieht. Also das ist ja auch ein Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen Gott und dem Armin. So fest wie der Armin zum Teil fast zu negativ vielleicht ist, hat man das Gefühl, sein Urteil, so fest ist der Gotti einfach unendlich tolerant und naiv. Also ein kleiner schöner Redner dann halt auch. Und das dann aber auf seine eigene Lebenssituation bezogen.
Und ich möchte einfach aktiv sein. Das ist schon mein Plan, ist aktiv zu sein, etwas daraus zu machen. Und so wie ich jetzt den Film ein bisschen so angerissen habe, hoffe ich noch viel anderes auch noch anzuweisen. So. Und weisst, wenn ich jetzt das so erzähle, Armin, das ist für mich ein ganz komisches Gefühl auf eine Art, oder? Weil ich ja genau weiss, dass du das Gegenteil eine Art, oder?
Während der Herstellung vom Film, als ich mit den Leuten geredet habe, haben mich die Leute immer wieder gefragt, ja, aber hast du das Gefühl, macht er es? Und ich bin eigentlich einfach ein bisschen überrascht über die Frage, weil für mich hat es nie Zweifel gegeben. Die Art, also die Entschlossenheit, die er hatte, die Idee umzusetzen, die war so gross gewesen und er hat sich eigentlich wie schon fast definiert über das. Also es ist eigentlich je länger je mehr zum einzig grossen Thema geworden.
Zu jedem Zeitpunkt gibt es einen Grund, am Leben zu bleiben. Und gerade darum ist die Festlegung von dem Todeszeitpunkt für mich essentiell. Ich muss wissen, wann. Es ist meine Energie gewissermaßen, die sich konzentrieren soll auf den verbindlichen Zeitpunkt. Und bis jetzt ist der nicht unter Druck gekommen, im Gegenteil.
Viele andere Leute haben mir gesagt, ja, aber wenn du einen Film über einen machst, der sich umbringen will, du setzt ihn doch unter Zugzwang. Hast du das schon mal überlegt? Ist das nicht mega schlimm? Und dort ist halt, dass ich finde, ja gut, erstens bin ich selber überzeugt, dass es für ihn schon der richtige Entscheid ist. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass er so schwach ist, sozusagen, dass er sich von der Tatsache, dass man einen Film über ihn macht, lässt steuern. Oder das habe ich die Frage eben dann, wie ich mich schuldig mache, eigentlich auch nur aus Sicherheitsgründen gemacht. Dass ich auch diesen Leuten kann mit Bestimmtheit sagen, nein, nicht. Und er hat sich recht amüsiert auf dieser Frage. Er hat gefunden, ich kann ja Schuldigkeitsclub eröffnen mit ein paar anderen, die auch schon ihm die Frage gestellt haben.
Filmemacher Gregor Frey über seinen Film «Das Leben vor dem Tod». Der Film feiert morgen Donnerstag Berner Premiere im Kino Rex. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit Filmemacher Gregor Frey und einem der Protagonisten, weil ja, Armin hat sein Vorhaben in die Tat umgesetzt. Alle weiteren Infos und den Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite. Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 16. Mai. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Donnerstag, dann mit dem ersten Teil unserer Feature-Serie über besetzte Häuser und autonome Zentren. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hess und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.